ARD.
Und irgendwann kam das halt, dass ich mit einer 3 nicht leben konnte und es musste halt eine 1 sein.
Wenn ich weiß, dass wir an dem Tag eine Klassenarbeit schreiben, ist das für mich ziemlich beängstigend.
Die Generation ist auf jeden Fall geprägt von vielen Sorgen, von großen Sorgen auch. Die jungen Menschen haben die Pandemie als ganz maßgebliches Ereignis erlebt und die Pandemie wirkt auf jeden Fall noch sehr stark nach. Die Klimakrise wird jetzt überlagert noch von dem Krieg in Europa, dem Krieg im Nahen Osten, von der Wohnungsnot und auch der Angst, die Lebenshaltungskosten nicht mehr bestreiten zu können durch die Inflation.
Wenn man zum Beispiel so Missverständnisse mit Lehrern oder mit Schülern hat, das ist sehr anstrengend manchmal. Und da komme ich auch einfach zu Hause und denke mir, lass mich einfach alle in Ruhe.
Kriege, Corona, der Streit um die Rente, Zukunft, Sorgen und Druck in der Schule. Studien zeigen, junge Menschen in Deutschland kämpfen immer häufiger mit psychischen Problemen. Woran liegt das? Welche Rolle spielen soziale Medien und welche die Eltern und die Schule? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Juliane Meyer-Lorenz, denn sie hat intensiv zu diesem Thema recherchiert. Hallo Juliane.
Hallo.
Sie hören MDR Investigativ hinter der Recherche. Alle 14 Tage montags gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek und da, wo Sie uns gerade hören. Mein Name ist Cecilia Kloppmann und ich freue mich, dass Sie zuhören. Kinder und Jugendliche im Dauerstress. Juliane, lass uns mal mit den Fakten anfangen. Welche Daten gibt es denn, die belegen, dass Kinder und Jugendliche zunehmend unter Druck stehen?
Natürlich gibt es Studien, die tatsächlich auch im Zuge von Corona forschen, wie hat die Corona-Pandemie gewirkt, wie wirkt sie jetzt noch nach. Und eine ganz aktuelle ist die Trendstudie von 2025, wo 14- bis 29-Jährige wirklich darüber sprechen, welche Dinge sie belasten. Und da steht ganz oft an erster Stelle Stress, Erschöpfung, Selbstzweifel, Antriebslosigkeit und auch das Unwohlsein unter Menschen. Es gibt dann auch noch das Schulbarometer. Das ist immer jährlich, einmal für die Lehrenden als auch für die Schüler. Und laut diesem Schulbarometer ist wirklich so eine Erkenntnis rausgekommen, ein Fünftel der Kinder ist in psychischen Behandlungen bzw. haben psychischen Stress.
Und unter welchen psychischen Problemen leiden denn die Kinder zum Beispiel?
Das ist ganz viel Druck, ganz viel Selbstzweifel, ganz viel Stress, ganz viel Erschöpfung. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ganz viel Antriebslosigkeit, einfach, dass sie sich unwohl fühlen. Es gibt natürlich Folgen, die dann daraus entstehen, zum Beispiel Essstörungen, Panikattacken, Angststörungen. Also das hat schon in den letzten Jahren massiv zugenommen.
Und gibt es denn auch Zahlen, die diesen Anstieg belegen?
Seit Jahren steigt die Zahl derjenigen, die psychotherapeutische Hilfe benötigen, in Mitteldeutschland kontinuierlich an. 2019 waren es etwa noch 20.500 Kinder und Jugendliche, die ambulant behandelt wurden. Mittlerweile liegt die Zahl bei 23.000 vergangenes Jahr und man geht davon aus, dass die in diesem Jahr auch noch weiter gestiegen ist.
Und wie das aussieht, wenn die Kinder den Alltag nicht mehr schaffen, das erzählt in deinem Film unter anderem ein Mädchen namens Lynn. Lass uns mal ein bisschen über den Fall Lynn erzählen. Wie alt ist Lynn und unter welchen Problemen leidet sie bzw. hat sie gelitten, Juliane?
Also Lynn ist 15 Jahre alt, ist auf ein Gymnasium gegangen und jetzt in der 10. Klasse. Und Lynn hat eigentlich unter dem enormen Leistungsdruck gelitten, den sie sich zum Teil selbst gemacht hat, aber zum Teil auch durch die Schule entstanden ist. Also es gibt natürlich, und das ist bei jedem Kindern und Jugendlichen so, eine Zeit, wo unglaublich viele Tests anfallen, unglaubliche Vorträge, die gemacht werden. Und Lynn hat irgendwann gesagt, mir reicht einfach eine 3 nicht mehr, es muss definitiv eine 1 sein. Und natürlich saß sie dann irgendwann immer da, hat gelernt und hat irgendwann angefangen, ich schaffe das nicht, ich werde damit nicht fertig, hat sich ganz genaue Pläne gemacht, wann sie wie lernt und eigentlich ist sie daran zerbrochen, weil der Druck irgendwann unglaublich groß ist und der Stress und die Arbeit, die sie sich aufgenommen hat, auch groß geworden sind.
Und wie die Situation damals war, das erzählt sie in dem Film und da hören wir jetzt mal rein.
Es war tatsächlich mein Lebensinhalt Schule. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich war in der Schule, ich kam nach Hause, ich habe Schule gemacht, dann gab es zwischendrin mal Abendbrot und dann weiter Schule. An einen Moment, der sehr zentral war, das war in Chemie. Da mussten wir einen ganzen Hefter anlegen. Und da saß ich dann auch mal bis 0 Uhr, bis meine Eltern dann gesagt haben, geh jetzt mal ins Bett.
Juliane, die sagt gerade, mein Lebensinhalt war die Schule. Aber später sagt sie eigentlich auch, die Schule war nie etwas Positives.
Ja, also das, was sie für die Schule gemacht hat, das hat sie gemacht, weil sie eben gut sein wollte in der Schule. Aber sie hat Schule nicht als etwas erlebt, wo ich gerne hingehe, sondern Schule war für sie hauptsächlich Druck. Ich muss lernen, ich will eine einschreiben, das geht nicht, ohne dass ich lerne. Das geht natürlich nicht, ohne dass ich mich organisiere, alles nochmal aufschreibe, alles nochmal abschreibe. Irgendwann hatte Lynn dann auch keine Hobbys mehr, weil sie gesagt hat, wenn ich jetzt dort zum Hockey gehe, dann schaffe ich das einfach nicht mehr, mich ausgiebig für den Test vorzubereiten. Aber Schule an sich, da ist sie nicht gern hingegangen und hat gesagt, ach, da treffe ich meine Freunde, sondern Schule war wirklich immer nur mit Druck verbunden.
Und welche Folgen hatte das denn?
Lynn ist dann irgendwann einfach zusammengebrochen. Sie ist dann irgendwann auf dem Fußboden gelegen und hat gesagt, ich kann nicht mehr. Und natürlich wussten ihre Eltern erstmal nicht so, was ist denn jetzt mit ihr los? Ist das jetzt einfach pubertär? Braucht sie eine Pause? Aber tatsächlich ist sie dann irgendwann aus diesem Loch nicht mehr rausgekommen und einfach aus dieser Frage, wie soll ich das alles schaffen, damit ist sie nicht mehr klargekommen. Und das hat letztendlich dazu beigetragen, dass sie in die Klinik musste, weil sie einfach eine schwere depressive Phase hatte.
Und über welchen Zeitraum hat sich das hingezogen? Wie lange ist sie dann erkrankt?
Also Lynn war schon immer ein Typ Mensch, der sich das sehr zu Herzen genommen hat, der sehr früh schon angefangen hat, für die Schule ausgiebig zu lernen, alles zu organisieren, alles mit Textmarkern einzukreisen und zu gucken, wie schaffe ich was wann? Welchen Tag lerne ich für welche Kursarbeit? Wie organisiere ich mich da? Und das ist irgendwann immer mehr geworden und mehr geworden. Und in den Osterferien hat sie tatsächlich festgestellt, ich schaffe das alles nicht. Wir haben bei ihrem Zimmer gedreht und da hängt an der Wand ein Kalender, wo sie die Tage so abhakt. Und das hat sie mir dann auch erklärt und hat gesagt, guck mal, hier war dann der Tag, da ging gar nichts mehr. Und hier ist die Woche, wo an jedem Tag ein Test anstand, manchmal zwei Tests, wo sie dann einfach gesagt hat, jetzt ist Schluss. Und das war damals in den Osterferien und sie war dann, glaube ich, wenige Wochen in der Klinik und hat dort erstmal festgestellt, wie groß die Leere in ihr ist, wenn sie eben nicht mehr in diesem Hamsterrad steckt, immer irgendwas zu tun zu haben.
Bevor wir darüber sprechen, wie es ihr heute geht und wie sie das bewältigt hat, auch nochmal die Frage, Juliane, wir sprechen später nochmal über die Rolle von Eltern, aber auch in diesem Fall, wie sind Lynns Eltern mit dieser Situation umgegangen?
Also Lynns Eltern haben dann irgendwann doch festgestellt, das ist einfach zu viel, was das eigene Kind lernt. Also wenn ein Kind halb eins in der Nacht noch sitzt und lernt, wie will man das schaffen? Das macht man nicht mal als Erwachsener. Der Druck ging nie von den Eltern aus. Die wussten, Lynn möchte selbst so gut sein und sie wird sich selbst nicht gerecht. Das war immer ihr Eindruck, dass sie selbst nicht gut genug ist. Und ihre Eltern haben versucht, dann schon irgendwie zu sagen, mach etwas weniger, geh doch mal raus mit Freundinnen. Aber so richtig, was sie dann dort machen soll, wusste sie einfach nicht, weil sie auf diesem Level war, wo sie immer aktiv war. Und die Eltern haben natürlich dann reagiert, als sie zusammengebrochen ist und haben natürlich die Schritte eingeleitet, die dafür notwendig sind, wenn man dem eigenen Kind helfen möchte.
Und heute, du hast gedreht mit ihr im
September habe ich gedreht. Da war Lynn erst den zweiten Monat an einer neuen Schule. Also ihre Eltern haben die Reißleine gezogen und haben gesagt, auf der Schule ist jetzt einfach Feierabend. Du kommst mit diesem Druck nicht mehr klar. Und jetzt besucht sie eine neue Schule, an der die Hausaufgaben, die Aufgaben auch in der Schulzeit gemacht werden, sodass sie theoretisch nachmittags einfach frei hat. Und sie hat jetzt auch Lehrerinnen und Lehrer, die sie ermutigen, eben nicht zu lernen und nichts für die Schule zu machen. Und das ist für Lynn ganz ungewohnt, weil wenn man natürlich in so einem Hamsterrad steckt, muss man da auch erstmal wieder rauskommen. Sie fängt jetzt aber so langsam an, wieder Hobbys nachzugehen und auch sich mit Freundinnen zu treffen. Also sie ist da auf dem richtigen Weg.
In deinem Film spricht sie, aber sie ist unkenntlich gemacht und sie hat auch eigentlich einen anderen Namen. Du hast noch ein anderes Mädchen, die spricht offen vor der Kamera in dem Film, aber in diesem Falle hat sich wahrscheinlich die Protagonistin, hat sich Lynn für eine Anonymität entschieden. Aus welchen Gründen?
Es ist so, dass ich mit Lynn im Vorgespräch darüber gesprochen habe, welche Auswirkungen das auch für ihr persönliches Leben hat, wenn sie offen zu sehen ist. Also es war relativ schnell für sie klar, dass sie Teil meines Filmes sein möchte und dass sie da auch gerne was dazu sagen möchte. Jetzt gar nicht mal, um rumzuheulen, zu sagen, guck mal, wie schlecht mir es geht, sondern einfach auch andere Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren, was passieren kann, wenn eben der Druck einfach zu groß wird. Und natürlich ist es so, dass wenige Freunde von ihr wissen, was sie damals erlebt hat. Dass sie auch in der Klinik war. Und das ist einfach was, worüber sie nur im engsten Freundeskreis spricht, im Familienkreis und aber nicht möchte, dass es die ganze Welt erfährt. Weil sie jetzt auch an der neuen Schule jemand sein möchte, der eben nicht irgendwie vorbelastet wird, sondern als völlig offen wahrgenommen werden kann.
Denn sie ist ja schon sehr, sehr offen. Sie gewährt einen großen Blick in ihr Seelenleben. Aber hat das auch was mit Charme zu tun oder ist es eher so ein Schutz?
Ich denke, es ist eher ein Schutz. Also mit den Kindern, mit denen ich darüber gesprochen habe, da hat sich meines Erachtens nach keiner dafür geschämt, dass das passiert ist. Es ist, glaube ich, so eine Art von Selbstschutz. Ich habe ja auch mit Nelly gesprochen, die sehr offen über ihre Krankheit spricht und auch sehr versiert war mit ihren 16 Jahren. Und man konnte ihr allerhand Fragen stellen und sie hat manchmal schon so geantwortet, sehr reflektiert, als unterhält man sich mit einem Erwachsenen. Ne? Und Nelly hat nicht so gute Erfahrungen damit gemacht, dass sie offen gesagt hat, ich bin psychisch erkrankt gewesen. Das ist bei vielen ihren Freundinnen und Freunden nicht so gut angekommen. Das war halt das Mädchen mit der Klatsche. Und das, glaube ich, wollen halt viele nicht, weil es sollte optimalerweise eine Phase im Leben sein, wenn sie die Kinder schon durchmachen müssen, die aber nicht das ganze Leben durchprägt. Und irgendwann ist diese Phase hoffentlich für viele Kinder und Jugendliche, die belastet sind, auch wieder vorbei. Und dann sind sie eben wieder einfach nur Lynn, Nelly, Marvin oder sonst wer und nicht der Marvin, der damals in der Klinik war, weißt du, noch 3 Wochen lang.
Schon wirklich beeindruckend, beide Mädchen, sowohl Lynn als auch Nelly, die du gerade angesprochen hast, die also sogar offen vor der Kamera spricht und sich zeigt und von ihren Erfahrungen berichtet. Vor allem musst du immer dran denken, das sind 16-Jährige, also da muss man wirklich Hochachtung sagen davor. Alle, die das sehen wollen, denen sei nochmal der Film von Juliane empfohlen an dieser Stelle. Burnout Kids Jugend am Limit, den kann man sehen in der ARD Mediathek und im Channel MDR Investigativ auf YouTube. Generell, Juliane, war es denn schwer, Protagonistinnen, Protagonisten zu finden? Junge Menschen, die sich wie Lynn oder auch Nelly trauen, mit diesem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen?
Ja, schon. Es ist kein Thema, worüber man gerne spricht und schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Das habe ich ja gerade eben schon erzählt. Es ist ja nicht, dass wir als Journalisten auf den Schulhof gehen und mit einem großen Plakat und sagen, wir suchen hier Protagonisten für einen Film, sprecht mit mir über eure psychischen Probleme. Und dann stehen da 10 Mädels und Jungs Schlange und sagen, ja, gerne, ich möchte. So einfach ist das nicht. Und es hat ganz viel mit Fingerspitzengefühl zu tun. Es waren ganz viele Gespräche auch notwendig mit Schulleitern, die mir dann Kinder nicht empfohlen haben, aber die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, bei Nelly war das zum Beispiel so, die ihr Thema ja öffentlich machen möchte, dass sie gerne mit mir reden möchte. Und dass man dann halt vom Hörensagen auch aus dem Freundeskreis über einen entfernten Bekannten hört, der würde ganz gerne und dann führt man Vorgespräche. Also das zog sich so eine ganze Weile lang hin. Und für mich war es aber einfach wichtig, das ist ein Film über Kinder und Jugendliche, über das, was sie beschäftigt. Und natürlich können wir uns zig Experten zu Rate holen und Erwachsene sagen, ja, das ist bei Kindern und Jugendlichen so, aber ich wollte ganz gerne einfach, das war mein oberstes Ziel, mit Kindern und Jugendlichen selbst sprechen und selbst erfahren, wie geht es ihnen denn jetzt in dieser Zeit? Ist es wirklich so, dass sie so sehr leiden oder kommen sie mit ihrem Leben einfach für eine Phase lang nicht gut klar, fangen sich dann aber wieder? Und deswegen war es mir einfach wichtig, Kinder und Jugendliche zu finden, war aber nicht so einfach.
Aber ist dir gelungen, kann man im Film sehen, da kommen sehr viele junge Menschen zu Wort. In deinem Film heißt es ja, dass internationale Studien belegen, dass rund 1/4 der Schulkinder in Deutschland unter psychischen Problemen leidet. Dann habe ich auch nochmal geguckt, es gibt eine Studie aus Frankreich, die habe ich gefunden. Nach dieser Studie leiden rund 1/4 der 15- bis 29-Jährigen unter Depressionen. In Liechtenstein und der Schweiz haben laut einer UNICEF-Studie sogar mehr als 1/3 der 14- bis 19-Jährigen psychische Probleme. Und traurige Tatsache, weltweit nehmen sich jedes Jahr etwa 46.000 junge Menschen zwischen 10 und 19 Jahren das Leben. In der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen ist Suizid damit die vierthäufigste Todesursache. Es geht also nicht nur den deutschen Kindern und Jugendlichen schlecht. Aber ich habe eine interessante Studie gefunden von UNICEF von 2020, also als die Corona-Pandemie ganz am Anfang noch stand. Und da lagen zum Beispiel die Niederlande, Dänemark und Norwegen in Bezug auf das Wohlbefinden von Kindern auf den ersten 3 Plätzen unter 41 Ländern der OECD und der EU. Deutschland aber im internationalen Vergleich nur im oberen Mittelfeld auf Rang 14. Juliane, da könnte man ja schon auch daraus schließen, dass hierzulande schon vor Corona einiges nicht gut lief.
Ja, ich habe mich auch im Zuge der Corona-Pandemie, also auch in der Corona-Pandemie, viel mit den Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Wie geht es ihnen während der Lockdowns? Was machen Kontaktverbote? Die Tatsache, dass man nicht feiern gehen darf, dass man groß wird in einer Phase des Lebens, wo alles verboten ist und alles zu ist und Sportvereine nicht mehr die Übungen ausführen können, wie man es gewohnt ist. Schon da habe ich mich mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Und auch schon damals haben mir ganz viele gesagt, Corona ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Also das gab es alles schon vorher und das hat sich wie so ein bisschen angestaut und mit Corona, das sagt auch der Professor der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Dresden am Uniklinikum, Dr. Veit Rösner. Corona war wie so ein Brennglas, das nochmal alles verschärft hat, was es eigentlich vorher schon gab. Und vielleicht auch uns als Erwachsenen so ein bisschen die Augen geöffnet hat, eben doch die Kinder und Jugendlichen mehr zu beachten mit ihren Ängsten und auch mit ihren Sorgen. Also solche Probleme wie Essstörungen, Angststörungen, Panikattacken, das gab es natürlich auch vor Corona schon. Die Experten haben einfach festgestellt, im Zuge der Corona-Pandemie hat das nochmal zugelegt. Gab es mehr Anrufe in den Kliniken, mehr die Nachfrage nach Hilfe. Und das ist auch nach Corona nicht in dem Maße wieder zurückgegangen, dass man sagt, wir sind jetzt wieder auf einem Vor-Corona-Niveau. Und davon gehen auch die Experten aktuell nicht aus.
An dieser Stelle machen wir mal kurz Werbung in eigener Sache. Und zwar für den MDR-Podcast Ungebremst. Darin suchen Jana Merkel und Daniel Salpius nach Antworten auf viele Fragen zum Terroranschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt 2024.
Und dieses schwarze Auto stand dort. Und ich sag noch, steht da auch noch ein Auto. Und so wie ich das sagte, hat er Vollgas gegeben?
Am 20. Dezember 2024 rast Taleb A. ungebremst über den Magdeburger Weihnachtsmarkt. 6 Menschen werden getötet, fast 350 verletzt. Für diesen Podcast sprechen wir mit Menschen, die als Helfer an diesem Abend Übermenschliches geleistet haben.
Dann kam dann wieder ein Patient, der war noch kritischer. Dann mussten wir einen anderen aus diesem Zelt oder auf den Boden legen, damit er die Trage bekommen konnte.
Und wir sprechen mit dem Polizeibeamten, der dem Täter ganz allein gegenüberstand und ihn gestoppt hat.
Ja, und ich wusste halt natürlich nicht, ja, gibt es vielleicht Sprengstoff, gibt es vielleicht weitere Waffen?
Wer übernimmt die Verantwortung dafür?
Warum haben Sie noch nicht entschieden, zurückzutreten?
Ungebremst. Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt ist ein Recherche-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks zu hören ab dem 18. Dezember kostenlos und werbefrei in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Du hast ja in deinem Film auch die Frage gestellt, Juliane, warum es den Kindern und Jugendlichen heute so besonders schlecht geht. Denn man könnte ja jetzt auch durchaus sagen, Krisen gab es schon immer. Können wir in Deutschland bleiben, Zweiter Weltkrieg ist 80 Jahre her. In den 80ern, da gab es Klimaangst in Form von saurem Regen, es gab Waldsterben, es gab das Reaktorunglück in Tschernobyl mit Auswirkungen bis nach Deutschland. Ich kann mich noch erinnern, dass es immer eine große Angst gab vor einer Atombombe, vor einer Atomeskalation. Wir sind beide im Osten aufgewachsen, in einer Diktatur. Und auch als dann der eigentlich positive Fakt des Mauerfalls kam, das ist ja mittlerweile bewiesen, dass das nicht nur Freude gebracht hat, sondern dass es eben sehr viel Herausforderungen gebracht hat und viele Gewissheiten zerstört gewesen sind. Und deshalb fand ich das interessant, dass du das bei Dr. Veit Rösner angesprochen hast. Der ist Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Dresden und der sagt zu dieser Annahme, dass die Belastungen die jungen Leute heute schwerer treffen, Folgendes.
Man kann davon ausgehen, dass sich die Genetik über 3, 4, 5, 6 Generationen weder beim Tier noch beim Mensch groß verändert. Das heißt also, unsere Großelterngeneration, Urgroßelterngeneration hat die gleiche angeborenen Risiken für psychische Erkrankungen. Was sich aber natürlich verändert hat, ist die Welt, in der wir leben und wie wir diese Gene im Lauf der Zeit ausformen, anschalten, abschalten und was wir auch im Gehirn daraus machen. Und man kann schon sagen, dass in den Familien diese Veränderung, diese Auflösung von Strukturen, dieses Mehr an Informationen, diese Vereinsamung, Vereinzelung, Individualisierung dazu führen, dass es den Kindern nicht mehr gut geht.
Juliane, mehr an Informationen, Vereinsamung, Vereinzelung, Individualisierung. Das klingt auch sehr nach Auswirkungen der digitalen Welt.
Du hattest es ja vorhin angesprochen, dass auch wir in einer Zeit groß geworden sind, die jetzt nicht frei war. Jeder wird in einer Zeit groß, die nicht frei von Ängsten und Sorgen ist. Die Frage ist immer, wie sind wir damit umgegangen und wie tut es die Generation heute? Und wir ertappen uns ja auch jetzt ganz oft, dass wir manchmal Jüngere sehen und sagen, also so waren wir früher nicht. Waren wir früher auch so schlimm? Tatsächlich waren wir das auch auf irgendeine Art und Weise und jede Generation grenzt sich ja auch von der anderen ab. Aber ich glaube, dass es tatsächlich bei den Kindern und Jugendlichen heute so ist, dass die mit einer unglaublichen Flut von Informationen überbordert werden und damit einfach nicht so klarkommen. Die haben aufgrund der Tatsache, dass es jetzt Smartphones gibt, und das ist ja auch okay so, wir wachsen in einer digitalen Welt auf, einfach auch die Möglichkeit, zu jeder Zeit und immer und überall auf Informationen zugreifen zu können. Ob es jetzt nun TikTok-Videos Videos sind, wie man sich schminkt, ob es jetzt Nachrichten sind, wo man liest, welche Auswirkungen der Ukraine-Krieg hat und. Und ich glaube, das war früher einfach in dieser geballten Form, gab es das nicht. Also entweder hat man aktiv Radio gehört oder man hat aktiv den Fernsehen angeschaut und dann Nachrichten geguckt. Und heute flutet das auf die Kinder einfach so ein. Und ich glaube, dieses Meer an Informationen und auch diese Bilder, die einfach einem vorgaukeln, guck mal, das ist ganz toll. Und wenn du genauso bist, nur dann bist du richtig, nur dann kannst du als wertvolle Person wahrgenommen werden im Freundeskreis. Ich glaube, das bringt viele Kinder und Jugendliche an ihre Grenzen. Dieses ständige das. Und wir kennen es doch von uns selbst. Wir treffen uns mit Freunden. Ach, wir gucken mal schnell, wie es Wetter wird. Ob sich das lohnt draußen. Und wie wollen wir unseren Kindern da ein Vorbild sein, wenn wir genauso sind? Und ich glaube, bei den Kindern ist es ja, die werden ja so groß. Und die können immer drauf zugreifen.
Vermutlich ist es ja auch so, dass der Vergleichsdruck wächst. Oder dass es so eine Art Zwang zur Optimierung gibt. Dass man immer mehr Einflüsse hat, die einem erzählen, wie man zu sein hat.
Ja, das stimmt. Das würde ich so unterschreiben. Dass es tatsächlich so ist, dass wenn man junge Influencerinnen sieht, und das ist jetzt gar nicht mal schlecht geredet, das gibt es und es ist auch okay, dass es das gibt, aber ich glaube, die Kinder und Jugendlichen sehen das manchmal als zu sehr vorbildhaft an und denken, nur wenn ich so sein kann wie die und nur wenn ich diese Hose habe oder nur wenn ich diese Schuhe habe, dann bin ich in, dann bin ich hip. Und wir kennen es doch von uns selbst, also auch ich habe Instagram und wenn ich dann manchmal einen Feed sehe, einen Reel sehe, in der eine Mama abends noch Plätzchen backt und dann noch den Wichtelzauber für ihre Kinder vorbereitet, auch dann fühle ich mich unter Druck gesetzt und denke, ich habe darauf jetzt gar keine Lust. Bin ich jetzt eine schlechte Mutter? Wir wissen doch selber, wie es ist. Und wir können damit umgehen und irgendwann sagen, nein, ich bin's nicht. Ich habe ganz viele andere Dinge, die ich meinen Kindern Gutes tue. Aber können das Kinder und Jugendliche schon so filtern? Ich glaube, das ist schwierig.
Und sie nutzen soziale Medien sehr viel. Da hast du ja auch Informationen in deinem Film dazu, wie lange Kinder, die ja auch noch zur Schule gehen und vielleicht auch noch andere Aktivitäten haben, dann vor dem Bildschirm sind.
Ja, 69% der 14- bis 20-Jährigen verbringt laut der aktuellen Vodafone-Jugendstudie mehr als 2 Stunden täglich vor dem Bildschirm. Und bei 27% sind es sogar mehr als 5 Stunden. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass diese sozialen Medien, Snapchat, Instagram, TikTok, all die belohnen unser Belohnungssystem. Also die bedienen das einfach, indem man sagt, ja, wie viele Follower hast du? Wie viele Leute haben jetzt dein Bild geliked, den Post geliked, den du machst? Wie viele Flammen hast du gesammelt? All diese sozialen Medien bedienen einfach unser Belohnungssystem und sorgen dafür, dass man immer am Ball bleiben will und immer wieder gucken möchte und immer nochmal nachschauen möchte, was hat sich jetzt geändert, was ist jetzt dazugekommen, auf was muss ich reagieren.
Und das ist dann ja eigentlich wie eine Sucht. Diese Auswirkungen, die das hat, das hat dir auch die Bildungsforscherin Dr. Nina Kolleg erklärt.
Das wissen wir mittlerweile aus vielen Studien, dass ein Großteil der Lebenszeit mit den sozialen Medien verbracht wird und den Kindern einfach psychisch nicht gut tun. Sie führen zu einer höheren Anzahl an Depressionen, Angststörungen, Essstörungen etc. Und zwar nicht nur bei den Mädchen, wie oft gesagt wird, sondern auch bei den Jungen. Bloß bei den Jungs macht sich das meistens anders bemerkbar.
Okay, Juliane, also man könnte jetzt sagen, Problem erkannt, aber noch nicht gebannt. Denn das ist ja immer noch die große Frage, was kann man denn jetzt machen? Eigentlich sind wir die Erwachsenen gefragt, oder?
Ja, schon. Also wir können jetzt nicht einfach sagen, ja, das soll die Schule klären, sondern wir als Erwachsenen sind gefragt. Ich hatte eine schöne Situation mit dem Professor Dr. Veit Rösner. Wir haben uns darüber unterhalten und da hat er gesagt, dass seine 3 Kinder einmal gefragt worden sind, was in seiner Familie das Schönste ist. Und er sagte, seine Kinder hätten dann angekreuzt, das gemeinsame Abendessen. Und da hat er gesagt, das hätte er nie gedacht, weil wenn man guckt, wie das gemeinsame Abendessen bei ihm aussieht, da wird sich darum gestritten, dass das Handy eben am Tisch weggelegt werden muss. Wer die letzte Scheibe Wurst bekommt, wer länger letztens Fernsehen gucken durfte. Also es ist einfach eine Riesendiskussion und ein Riesenstreit. Aber letztendlich bringt es für die Kinder Strukturen, die dazu beitragen, dass man gerne groß wird, dass man gewisse Punkte hat, gewisse Anker im Leben, auf die man sich einfach verlassen kann. Und ich glaube, wir Eltern sind dann einfach gefragt, auch Vorbild zu sein, eben manchmal auch sich selbst, sein eigenes Nutzungsverhalten zu hinterfragen, aber auch Interesse an den Kindern zu zeigen, was sie denn eben auf YouTube schauen, auf TikTok schauen, was für ein Spiel sie denn eben spielen und nicht den Anschluss verlieren und sagen, ah, was guckst denn du da wieder für blöde Reels, was ist denn das wieder, das ist doch eh nur Mist, sondern tatsächlich sich auch mal hinzusetzen und ich weiß, das kostet Überwindung. Das ist anstrengend, sich neben sein Kind zu setzen, zu sagen, zeig mir doch mal, was du da guckst und dabei ein schönes Gesicht zu machen. Aha, interessant, weil es ist manchmal wirklich einfach nur Schrott. Aber es gehört irgendwie zur Lebenswelt der Kinder dazu, was sie sich auch immer aus diesem Schrott, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten, sich holen. Ich weiß, weil wir machen das zu Hause ganz genauso. Und auch ich sitze neben meiner Tochter und gucke mir das mit an. Und einfach Interesse zu zeigen und zu sagen, das interessiert mich alles nicht. Und dann irgendwo auch so den Anschluss an die Kinder und Jugendlichen zu verlieren. Und ich komme da jetzt nicht mit so einem erhobenen Zeigefinger daher, weil es ist natürlich immer alles schön und gut, was einem Experten sagen. Und wo man sagt, okay, das kann ich jetzt zu Hause eine Weile anwenden. Aber wir wissen manchmal selbst, wie schwierig das einfach ist, das alles so unter einem Hut zu bekommen.
Aber einen Großteil der Zeit verbringen Kinder in der Schule. Und du hast eine ganz tolle Schule gefunden, finde ich, für deinen Film. Eine Regelschule in Arnstadt. Und da macht man sich so richtig Gedanken und sieht den Medienkonsum und hat da auch Konzepte gegenzusteuern.
An der Schule selbst gibt es ein Handyverbot. Das heißt nicht, dass die Schule nicht mit digitalen Medien arbeitet. Generell sind aber Handys dort verboten. Darüber kann man sich jetzt streiten, ist das gut oder ist das schlecht. An der Schule fahren die damit sehr gut. Und die bieten den Kindern auch Alternativen an. Das ist eine sehr bewegungsfreundliche Schule, die extra in den Unterricht sogenannte Bewegungsstunden mit aufgenommen haben. In der 5. Klasse mitunter schon damit anfangen und das jetzt auch über die weiteren Klassen vorziehen wollen, wo die Kinder einfach Spiele miteinander machen, bei denen Bewegung im Vordergrund steht, aber auch sich kennenlernen und die Hemmungen, die man auch voreinander hat, einfach abbauen. Und da wird irgendwie jeder mitgenommen. Das war ganz lustig. Bei der einen Übung haben sich alle im Kreis angefasst und mussten dann einen Hula-Hoop-Reifen von einer Seite zur anderen Seite führen und durften aber nicht sich loslassen. Da muss man in Austausch gehen, da muss man miteinander sprechen, da muss man sich bewegen und lernt sich eben auch so ein bisschen besser kennen. Und es gibt nachmittags ganz viele Angebote, kochen, backen, kreativ sein, ganz viele Sportangebote, bei denen die Vereine in die Schule kommen und einfach mit den Kindern zusammenarbeiten und eben auch Alternativen bieten. Ich habe mich dort mit vielen Schülerinnen unterhalten und Schülern. Und wenn man die dann so fragt, und das war so meine Annahme, wenn man die so fragt und sagt, naja, erzähl mal, wie wichtig ist dir denn dein Handy? Dann weiß ich nicht, ob sie manchmal geflunkert haben oder nicht. Ich glaube es eigentlich nicht. Aber die meisten haben dann gesagt, na, eigentlich gar nicht so wichtig. Sie brauchen es tatsächlich zum Nachrichten schreiben und sich mal zum Austauschen. Aber tatsächlich haben dann schon viele so reflektiert und haben gesagt, draußen zu sein, mit Freunden zu spielen und auch mal andere Dinge zu machen, ist eben auch was Cooles.
Da hoffen wir mal, dass es so ist, wie Sie es gesagt haben. Auf jeden Fall war es eine tolle Schule, ein toller Einblick. Schule ist natürlich so das eine, das ist so ein geschützter Raum. Aber wenn aus Kindern dann junge Erwachsene werden und diejenigen, die jetzt zum Beispiel nicht zum Studium gehen, sondern eine Lehre machen, mit 16, 17 kommen die schon ins Berufsleben. Und dann wird es vielleicht auch eine Handwerkerlehre oder so. Und dann sind da schon auch andere Generationen noch am Start und auch ein anderer Ton. Du hast einen Thüringer Dachdeckermeister getroffen, der um dieses Problem weiß und der sich für junge Menschen engagiert. Nico Röser. Und wir hören jetzt erstmal rein, was der dir erzählt.
Versuche mit dieser Jugendunternehmerwerkstatt Jugendlichen zu zeigen, dass sie mit ihren Fingern nicht nur auf dem Handy rumtippen können, sondern eben auch was Brauchbares, was Bleibendes, was Schönes schaffen können. Und natürlich auch, wir reden ja da richtig miteinander und schreiben uns keine WhatsApp. Das ist auch so ein Phänomen heutzutage. Aber hier sind die wirklich unter Leuten, unter Menschen. Das ist bei der Gruppe, die ich jetzt habe, 60 Minuten intensiv Werkstatt ist oberste Grenze. Dann ist einer von den zwei Schülern am Ende. Der ist auch nicht mehr in der Lage, sich zu konzentrieren. Und dann, aber das weiß ich inzwischen, also das habe ich beobachtet und versuche das auch so entsprechend einzurichten.
Warum macht er das, Juliane? Also der hat ja wahrscheinlich genug zu tun.
Der hat definitiv genug zu tun, aber der weiß halt auch, dass er junge Menschen braucht, wenn er auch weiterhin genug zu tun haben möchte. Weil es ist natürlich so, auch seine Mitarbeiter werden älter und es ist ihm schon wichtig, Nachwuchs zu finden und Nachwuchs auch für das Handwerk zu begeistern. Und da hat er sich schon viele Gedanken gemacht, wie macht man das? Und ich weiß, dass er da auch auf Facebook Posts geschalten hat, um da die Kinder auch anzusprechen. Also früher stand drin, bewirb dich als Dachdeckerlehrling, werde Azubi. Und das stand in der Zeitung. Damit erreicht man heute keinen mehr. Also man muss sich schon einfach andere Wege suchen, um die Kinder auch frühzeitig für das Thema Handwerk zu begeistern. Und da ist er tatsächlich auch in der Schule in Großbreitenbach, mit der arbeitet er eng zusammen und ist auch auf offene Ohren gestoßen, wirbt dort für seinen Beruf und hat eine Jugendwerkstatt aufgemacht, wo er einmal in der Woche Kindern und Jugendlichen zeigt, das könnt ihr mit euren Händen machen, wenn ihr das Handy eben mal beiseite legt. Und er weiß um die Tatsache, dass man die Generation der Kinder und Jugendliche heute einfach anders ansprechen muss, mit ihnen auch anders umgehen muss, als es eben auch noch früher der Fall war. Die wachsen unter ganz anderen Bedingungen auf. Und wenn du dich da vorne dann hinstellst und oberlehrerhaft, ja, das ist ein Stück Holz, damit schneidet ihr, das ist die Säge dazu. Und dann, wenn er einen Hammer draufhaut mit einem Nagel, dann wird er das. Dann schalten die halt auch relativ schnell ab. Zu Recht oder nicht zu Recht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber die muss man halt einfach anders ansprechen und hat sich viele Gedanken gemacht und fährt mit der Jugendwerkstatt ganz gut.
Er sagt dann so, den einen muss man halt mit Samthandschuhen anfassen und der andere braucht auch mal eine Ansage. Kinder wachsen halt auch verschieden auf. Wir sind erwachsen, wir haben auch schon ein paar Jahre im Beruf hinter uns. Man hat auch schon persönlich einiges erlebt. Man weiß, es läuft nicht immer alles glatt im Leben. Die Welt kann manchmal wirklich fürchterlich ungerecht sein, manchmal sogar gefährlich, hat ja Professor Veit Rösner gesagt. Und das kennst du vermutlich genauso wie ich. Man muss manchmal Dinge einfach aushalten. Und irgendwann weiß man auch, wie man mit so unangenehmen Situationen umgehen kann. Und da wird in deinem Film eine interessante Frage gestellt, nämlich die, ob die Eltern von heute ihre Kinder vielleicht zu sehr in Watte packen. Und bevor wir darüber sprechen, hören wir erstmal, was der Experte dazu sagt. Hier nochmal Professor Dr. Veit Rösner aus Dresden.
Wir haben eben gemerkt, dass Eltern versuchen, all dieses Negative von den Kindern möglichst lange wegzuhalten. Und das ist natürlich kontraproduktiv, weil in jedem Leben kommt das und man muss Stück für Stück lernen, auch mit Rückschlägen umzugehen und auch vielleicht eine Motivation daraus zu ziehen.
Diese Aussage, Juliane, du bist ja auch selbst Mutter. Wie geht's dir mit so einem Satz? Du hast den ja auch in den Film mit reingenommen.
Also um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ist ja die Idee für den Film jetzt nicht einfach entstanden, weil mein Redaktionsleiter zu mir gekommen ist und gesagt hat, mach das mal. Sondern die Idee für solche Filme entsteht ja, weil man mitunter mit dem Thema sich beschäftigt und weil man einfach mitbekommt im Freundeskreis, im Umfeld, dass es immer mehr Kinder und Jugendliche gibt, die davon betroffen sind. Ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, warum ist denn das so? Warum scheitern denn die Kinder jetzt an der Welt so, wie sie ist? Wer ist denn dafür verantwortlich? Welche Faktoren spielen damit rein? Und natürlich, wir haben darüber vorhin gesprochen, dass sie ein Großteil der Kinder in der Schule sind, aber ein Großteil der Kinder eben auch mit uns Eltern zu tun haben. Und natürlich hinterfragt man sich bei allen Experten, mit denen ich gesprochen habe, bei allen Kindern, mit den Jugendlichen, mit denen ich gesprochen habe ich mich immer selbst reflektiert und habe ich immer gedacht, Gott, wie bist du denn jetzt als Mutter? Wie hättest du denn reagiert? Wir können nicht alles richtig und falsch machen. Wir haben auch selber viel mitbekommen von unseren Eltern und was wir vielleicht auch jetzt noch anwenden oder eben auch nicht. Aber wir sind eine Generation von Eltern, zu denen zähle ich mich, ohne jetzt irgendjemand zu beurteilen oder zu bewerten. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Keiner soll sich jetzt hier den Podcast hören und soll sich irgendwie schlecht fühlen. Ich gehöre zu einer Generation, die den Kindern und Jugendlichen viel erklärt, auch meinen eigenen Kindern. Also bevor ein Nein kommt, erkläre ich, warum es dieses Nein gibt. Aber manchmal stoße ich da auch an meine Grenzen und denke, warum wird denn das jetzt nicht akzeptiert? Warum wird denn jetzt hier diskutiert? Manchmal ist ein Nein, weil ich es eben so sage. Und ich glaube, das spielt so ganz viel damit rein, dass wir unsere Kinder einfach beschützen wollen, dass wir selber manchmal erschrocken darüber sind, wie die Welt sein kann, wie sie uns selber beschäftigt, wie viel Gedanken und Sorgen wir machen. Und wir möchten einfach unsere Kinder ein Stück weit davor beschützen, dass sie zu früh mit dieser Welt konfrontiert werden und vielleicht auch manchmal in Situationen eingreifen, dass wenn zum Beispiel der Lehrer was gemacht hat, wo wir sagen, oh, das ist jetzt aber nicht so toll, findest du jetzt selber nicht so gut, weißt auch nicht, ob das richtig ist. Aber meine Eltern sind damals nicht in die Schule gegangen oder haben eine E-Mail geschrieben. Ja, wir machen das manchmal. Und ich glaube, das ist das, was auch Professor Dr. Veit Rösner meint, dass man manchmal sagt, lass die Kinder doch ihre Herausforderungen erstmal selbst meistern. Lass die Kinder doch im Sportverein mit dem Trainer erstmal nicht klarkommen und mit den Ansagen des Trainers erstmal gar nicht so übereinstimmen. Und dann darfst du bei einem Fußballspiel nicht spielen, dann musst du eben mal auf der Bank sitzen. Dafür kommst du nächstes Spiel rein und die Kinder wachsen dadurch. Weil das hat er gesagt und das fand ich für mich so ein bisschen bahnbrechend. Er hat gesagt, dann sind die irgendwann 16. Und dann kommt aber die Herausforderung und mit 16 können die nicht mehr so gut umgehen wie zum Beispiel mit 11 oder 12 oder 10, sondern die wachsen ja daran aus und die prägen ja auch ihr Verhalten dahingehend aus. Das heißt jetzt nicht, dass ich finde, ja, klau mal einen Lippenstift im DM-Markt und guck mal, welche Konsequenzen das hat und dann probieren wir das mal aus, wie man damit umgehen kann, sondern das sind so diese ganz allgemeinen Dinge, dass man einfach sagt, okay, du hast dich jetzt mit deiner Freundin gestritten, ich schreibe der Mama jetzt nicht auf WhatsApp, ob die sich wieder vertragen. Das kannst du selber mit ihr besprechen. Von solchen Sachen rede ich. Und da sehe ich mich da manchmal auch wieder und habe dann so reflektiert. Und auch jetzt gibt es manchmal bei uns zu Hause so Situationen, wo ich sage, okay, mein Kind ist jetzt so, ich greife jetzt nicht ein. Und es ist auch irgendwann gut.
Also hast du bei dem Film auch noch was für dein Leben mitgenommen, Juliane?
Ja, natürlich. Und das ist ja das Schöne. Man hat mit Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet und das ist eine Zielgruppe, die wir nicht aus den Augen verlieren sollten. Und es war ganz interessant, mit denen zu sprechen und es war auch ganz aufschlussreich, wie reflektiert die manchmal auch sind einfach. Wie erwachsen die tatsächlich dann schon so wirken. Die so eine 9., 10. Klasse waren, die haben dann über Dinge gesprochen, da habe ich gedacht, meine Herren, in der 10. Klasse war das bei mir völlig Schnuppe. Da da sind die schon, das wissen die einfach schon. Und ich habe auch mit den Auszubildenden bei Mubea gesprochen und habe die dann auch gefragt, wo siehst du dich in 10 Jahren? Und dann kamen tatsächlich solche Antworten wie, ich möchte ein Haus haben, ich möchte eine Familie haben und ich möchte mit meiner Freundin zusammenleben. Also so ganz viele Dinge, wo man sagt, in der Generation kann nicht alles schlecht sein. Und die sind gar nicht so doof, wie sie manchmal dahingestellt werden, sondern die sind schon sehr reflektiert und manchmal auch einfach zu reflektiert. Ich glaube, das war ich in dem Alter nicht immer.
Vielen Dank für dieses Gespräch, für den Film und die Recherche. Juliane Meyer-Lorenz.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr gern.
Und auch allen, die uns zugehört haben, sagen wir ein ganz herzliches Dankeschön. Den Film von Juliane Meyer-Lorenz findet man in der ARD-Mediathek als Exactly und auf YouTube unter dem Titel Kinder im Burnout zwischen Angst und Erschöpfung. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr über Sterne, Bewertungen und Kommentare. Zum Beispiel auf Spotify oder in unserer MDR-Investigativ-Community auf YouTube. Von MDR Investigativ hinter der Recherche gibt es alle 2 Wochen montags eine neue Folge. Um keine zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Weiterführende Links, Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback zum Beispiel finden Sie auch immer in unseren Shownotes und unter www.mdr.de/investigativ-podcast. Diesen Podcast können Sie auch nachlesen. Wir hören uns, so Sie mögen, in 2 Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.